Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Archäologie News hier auf diesem Kanal. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und jetzt ganz viel Spaß mit den News vom August. So, als allererstes schauen wir heute mal nach Schweden. Da waren wir lange schon nicht mehr unterwegs. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich über Schweden überhaupt schon mal was berichtet habe. Und zwar schauen wir heute nach Birka. Das sagt wahrscheinlich sehr vielen von euch was, die sich mit den Wikingern oder der Wikingerzeit auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben. Birka ist auch UNESCO-Weltkulturerbe, bedeutender Komplex, sage ich jetzt mal, Stadtkomplex. Und man hat sich immer so auf die Flächen innerhalb dieser Stadtgrenze konzentriert und jetzt hat man eben auch mal im Umland und im Vorfeld ein bisschen geguckt und man konnte jetzt eine Schiffswerft ausgraben, und zwar die erste bisher bekannte Schiffswerft der Wikingerzeit. Und ja, der Befund ist ziemlich eindeutig, dass es eine Schiffswerft ist, obwohl es eben keine Parallelfunde dazu gibt. Es gibt steinerne Vertiefungen dort und eine hölzerne Rinne. Ganz viele Funde, die in den Kontext passen, also ungebrauchte und gebrauchte Bootsnieten, Wetzsteine aus Schiefer und ja, weitere Werkzeuge, die für den Bootsbau relevant sind. Und ja, das Ganze ist natürlich jetzt sehr spannend. Man hat im Inneren der Stadt schon auch Bootsanlegestellen ausgegraben und einen Hafen identifizieren können. Und jetzt stellt sich eben so ein bisschen auch die Frage, so im Vorfeld, welche Schiffe wurden dort gebaut, wer durfte wo anlegen, kann man das überhaupt da differenzieren? Gibt es da einen Unterschied, welche Schiffe durften in die Stadt, welche mussten davor anlegen? Hat sich jetzt wieder eine riesige Fragestellung oder ein riesiger Bereich einfach geöffnet. Und ich finde das Ganze sehr toll, dass das jetzt eben dort ausgegraben wurde, von der Universität Stockholm im Übrigen. Und bin da sehr gespannt, was dabei noch rauskommt. Denn Wikingerzeit verknüpft man natürlich auch immer mit den Langbooten der Wikinger, die ja sowohl, so wie die Skandinavier selbst, zum militärischen Zweck da Berühmtheit erlangt haben, aber natürlich auch für den Handel sehr, sehr, sehr wichtig waren. Genau, wir schauen mal, was dabei noch rumkommt. Vielleicht ist es jetzt der Startschuss und jetzt werden ganz viele solche Werften entdeckt, weil irgendwo müssen die Schiffe ja gebaut worden sein. So, weiter geht's von Schweden nach Süddeutschland und zwar nach Mittelfranken. Dort wurde der Klappstuhl ausgegraben. Das Internet war voll mit Schuh des Manitou Zitaten und Memes. Aber ja, es wurde tatsächlich ein Klappstuhl ausgegraben aus dem 6. Jahrhundert. Und ja, solche Funde sind extrem selten. Das ist jetzt der zweite Fund in Deutschland. Insgesamt gibt es in Europa 29 Funde. 6 davon sind aus Eisen. Erhaltungsbedingungen ganz, ganz schwierig. Aber ein sensationeller Fund. Drum gehe ich davon aus, dass die meisten von euch das schon mitbekommen haben. Das gute Stück ist in gefaltetem Zustand 70 auf 45 cm groß und lag in einem Frauengrab. Zu der Dame ganz kurz, sie war wohl zwischen 40 und 50 Jahren alt, so um den Dreh, und hatte noch weitere Beigaben wie ein Gürtelgehänge, wo Fibeln sich dabei befunden haben, also auch eine Almandinscheibenfibel mit Millefiori-Perle dabei, eine Kette hatte sie um mit mehreren Glasperlen und ja, generell schon ein auch wohlhabend ausgestattetes Grab. Speisebeigabe wahrscheinlich von einem Rind, also man geht davon aus bis jetzt, dass es ein Rinderknochen ist, an den Füßen. Und das Ganze wohl in einer hölzernen, geschlossenen Grabkammer. Direkt daneben hat man einen Mann gefunden, das Grab ist eigentlich, sehr, so wie es angelegt ist, ziemlich offensichtlich. weiß man natürlich nicht genau, aber es schaut so aus, als würde das dazugehören. Und der Mann war in kompletter Waffengarnitur bestattet, die wir eben da im 6. Jahrhundert haben. Ja, diese Klappstühle, sehr, sehr interessant. Man kennt es vielleicht aus dem Römischen, die Römer haben eiserne Klappstühle hergestellt, aber auch welche eben aus Bronze. Und ist ja schon irgendwie so ein Zeichen von Macht und Würde, ganz klar, wird dann hier im 6. Jahrhundert ähnlich sein, wenn nicht sogar gleich. Ne? Und das Lustige dazu noch ist, dass früher die ganz falsch interpretiert wurden, diese Funde. Da wusste man nicht, dass das ein Klappstuhl ist oder auch Fallstuhl genannt, sondern man dachte, es ist ein Bratspieß. Ne? Und zum Glück ist man da mittlerweile auch ein bisschen weiter. Und das Ganze an sich ist sehr interessant, wenn man es mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, denn Möbel können wir archäologisch bei uns schwer fassen. Also generell natürlich schwer fassen, aber generell, wie es auch ist mit der Holzerhaltung und. Schwierige Sache. Ich hatte mal ein Seminar, da haben wir über eine hölzerne Eckbank im Kontext von keltischen Häusern diskutiert, wie weit denn diese, sag ich mal, ländliche Eckbank-Tradition zurückreicht und so. Da gibt es ganz wilde Theorien. Aber ja, man hat sowas nicht wirklich im Befund. Dann muss man schon fast Glück haben, was bis jetzt ja eigentlich, mir ist nichts bekannt, dass im Prinzip so ein ganzes Haus im Moor versinkt und wir alles an organischem Material überliefert haben. Möbel, wenn ihr in ein Freilichtmuseum geht oder so, das ist alles immer sehr spekulativ, was das angeht. Gibt es viele Überlegungen, Experimente dazu. Das mal im Hinterkopf behalten und lest euch den Artikel auf jeden Fall durch. Ist sehr lustig und sehr spannend und vielleicht stolpert ihr ja auch noch über ein paar Memes. Wenn man sich mal so die ganzen Videos von mir dieses Jahr anschaut, gibt es etwas, was sich gefühlt wie ein rotes Band durch dieses Jahr 2022 zieht, in Kombination mit Archäologie. Und das sind Hühner. Drum will ich euch das heute auch nicht vorenthalten. Es geht mal wieder um neue Forschungen an Hühnern. Ich hatte euch ja schon berichtet, ne, wie die Hühner zu uns nach Mitteleuropa gekommen sind und. Heute schauen wir aber mal ins heutige Israel. Dort wurde eine antike griechische Stadt ausgegraben. Ganz viele verwirrende Namen und Daten werde ich euch jetzt alles nicht auftischen. Schaut euch den Artikel an, lest es durch, wenn euch das Ganze interessiert. Nur ganz grob, man hat die Stadt wurde im Krieg zerstört. Man hat immer gedacht, so ja, man bewegt sich hier im Zeitraum irgendwie logischerweise zwischen 111 und 107 vor Christus. Dann in neuerer Zeit hat man Münzfunde gemacht und hat gesagt, okay, wir müssen das Ganze eingrenzen auf die Jahre 108 bis 107 vor Christus. Und jetzt hat man in den zerstörten Wohnhäusern Hühnerknochen gefunden, die man eben untersuchen konnte. Und ne, die Forschung wird ja immer besser und man hat dort gewisse Ablagerungen in den Knochen feststellen können, die ganz klar auf die Eierschalenproduktion im Huhn hinweisen. Und das findet immer im Frühjahr statt. Und genau, jetzt kann man eben sagen, und datieren konnte man sie eben auch noch, dass wir uns hier im Frühjahr des Jahres 107 befinden. Und deckt sich dann auch ganz gut. Man hat nämlich auch noch Schneckenhäuser gefunden, die zu dieser Jahreszeit auch vermehrt gegessen werden. Passt eben in das Bild ganz gut rein. Und jetzt kann man eben diese Schlacht, diese Stadtzerstörung in das Frühjahr diesen Jahres da datieren, was ja einerseits natürlich eine tolle Sache ist, dass man es mittlerweile so exakt datieren kann. Andererseits sagt es natürlich auch viel über so Kriegsführung aus. Man bringt da alles in ein viel logischeres Bild und kann da vielleicht, ich beschäftige mich ja auch mit Schlachtfeldarchäologie, ja, ganz neue Schlüsse draus ziehen und das Ganze ganz anders bewerten oder neu interpretieren, neue Forschungsansätze da machen. Alles nur dank der lieben Hühner und ihrer Eierschalenproduktion. So, wir bleiben mal beim Federvieh und beim Essen, reisen aber in der Zeit ein wenig zurück, und zwar auf, ja, in die Altsteinzeit vor mehr als 65.000 Jahren, denn da haben die Neandertaler gelebt und es gibt jetzt neue Untersuchungen in der Hohlefelshöhle auf der Schwäbischen Alb. Da war schon lange nachgewiesen, dass Neandertaler Jagd auf Großwild gemacht haben, wie Pferde, Rentiere, Wollnashörner, so, jetzt habe ich alles richtig genannt. Aber jetzt hat man auch Vogelknochen untersucht. Dort wurden nämlich 1187 Vogelknochen gefunden, die eben Spuren aufweisen, dass man sie eben auseinandergebrochen hat, um da eben an Fleisch und Knochen mal ranzukommen. Man kann das Ganze schon ein bisschen eingrenzen. Also es sind wohl Entenvögel, sprich Gänse und Enten und Raufußhühner. So, genau. Und zu diesen Raufußhühnern zählen unter anderem Schneehühner, Auerhühner und Birkenhühner. Genau, das hat man jetzt danach bewiesen. Hat man lange Zeit den Neandertalern nicht zugetraut, dass sie so ihre Jagdtechniken so anpassen konnten, dass sie diese flinken Tiere jagen und erlegen konnten. Ein Tier zu jagen ist eine Sache, ist dann auch zu erwischen die andere. Und es deckt sich ganz gut mit neueren Funden, die man auch an anderen Orten in Europa gemacht hat. Und man hat unter anderem ist bewiesen, dass sich Neandertaler mit Federn und Vogelkrallen geschmückt haben. Das werden sie ja auch nicht nur von toten, natürlich gestorbenen Tieren aufgelesen haben. Ich berichte immer gerne über solche Sachen von Neandertalern. Ich persönlich reg mich immer sehr auf, wenn vor allem auf Twitter und Co. Neandertaler als Beleidigung genannt wird. Falls ihr das auch noch macht, bitte unterlasst es doch, denn das ist sehr altes Denken eigentlich. Ne? Also man traut diesen Neandertalern sehr, sehr wenig zu und sind immer so die dummen Höhlenmenschen. Und zum Glück zeigen vor allem Forschungen in jüngster Zeit, dass dem Ganzen eben nicht so ist und dass da einiges mehr an Hirn vorhanden war und Strategie, als wir uns das heute ausmalen können, beziehungsweise vor ein paar Jahren noch gedacht haben. Aber da muss man, so wie in vielen anderen Dingen, auch mit der Zeit gehen, und darum sollte auch da ein Umdenken stattfinden. Es gibt auch noch einen anderen Artikel, falls euch das jetzt interessiert hat, den ich jetzt heute nicht zitieren werde oder nicht vorstellen werde. Könnt ihr mal vorbeischauen. Da geht es um die unterschiedliche Hirnentwicklung von Homo sapiens und Neandertalern. Genau, wenn euch das interessiert, checkt es aus. Schadet auf jeden Fall nicht. So, zu guter Letzt geht es nochmal um Ernährung, aber in einem bisschen anderem Licht, denn es geht um Hungersnöte und Krankheitserreger, die Laktosetoleranz in Europa seit der Sesshaftwerdung stark beeinflusst haben. Es ist ein sehr langer Artikel mit sehr vielen Daten und Fakten, aber sehr, sehr spannend. Das ganze Projekt wurde angestoßen in England, und mit den Ergebnissen hat man dann in Deutschland weitergearbeitet. Ganz kurz, grob zusammengefasst, auch hier lest euch den Artikel auf jeden Fall durch, ist wirklich sehr interessant. Man früher eben so ein bisschen andere Ansichten hatte und jetzt wieder auf einem neuen Forschungsstand ist. Wir befinden uns in der Vorgeschichte vor 9000 Jahren. Ackerbau, Viehzucht geht los hier bei uns. Und es wird viel Milch konsumiert oder viele Milchprodukte. Und Dann gibt es natürlich Leute, so wie heute auch, die das Ganze vertragen, und es gibt Leute, die das nicht vertragen. Das war schon damals so, es ist heute immer noch so. Genau. Und wenn man jetzt laktoseintolerant ist, stirbt man natürlich nicht sofort, sondern es geht einem nicht so gut und man bekommt Blähungen und Durchfall. So. Was auch nicht tödlich ist. Genau. Aber wir haben vermehrt in der Vorgeschichte auch Hungersnöte und ja, viele Krankheitserreger. Das steigt an, nachdem der Mensch eben sesshaft geworden ist, weil die ja, Hygiene in diesen Siedlungen was ganz was anderes war im Vergleich dazu, wo man noch Jäger und Sammler war. Man hat viel tierische Produkte konsumiert. Man geht davon aus, dass dadurch auch viele Krankheitserreger von den Tieren auf die Menschen übergegangen sind. Auch einfach durch dieses, ja, vor allem enge Miteinanderleben. Ne? Man hat davor natürlich auch schon tierische Produkte konsumiert, aber das ist einfach nochmal was anderes zu der Zeit dann. Genau, sprich, viele Krankheitserreger, Hungersnöte eben auch, Ernteausfall und. Was dann dazu führt, dass der Körper schon sehr geschwächt ist. Und dann kann natürlich erhöhter Milch- oder Milchproduktkonsum tödlich sein, wenn man durch die Nebenwirkungen sehr viel Wasser dem Körper entzieht bzw. eben verliert, wie gesagt, wenn man dann Durchfall bekommt und so weiter. Und das ist eben jetzt so das gängige Bild. Früher hatte man gedacht, die Menschen haben einfach so viel Milch konsumiert, dass sie sich da alle angepasst haben. Aber es schaut viel mehr so aus, als wäre ja eine natürliche Selektion passiert, denn die Leute in den Hungersnöten und ja, Pandemien, sage ich jetzt mal, die laktosetolerant waren, haben halt überlebt, und die intolerant waren, sind leider verstorben. Und darum ist das zumindest hier für uns in Mitteleuropa eben, hat sich das so entwickelt. In Skandinavien vertragen wohl noch mehr Leute Milch, also es gibt mehr laktosetolerante Personen. Ich glaube, global gesehen ist ein Drittel der Menschheit laktosetolerant, zwei Drittel intolerant. Ja, eine ganz spannende Geschichte, wo man auch so, ja, schon auch so eine krasse Kehrtwendung im Denken gemacht hat jetzt, was eben da ganz viele Untersuchungen eben zeigen. Also man hat sich da Radiokohlenstoff-Daten angeschaut, archäologische Daten. Man hat das Muster des Milchkonsums kartiert in den letzten 9000 Jahren. Also eine wahnsinnige Menge an Daten. Ich weiß die genaue Zahl jetzt auch nicht mehr, weil es waren irgendwie 1700 prähistorische Individuen, die man dafür dann nochmal untersucht hat, wo das Genmaterial das Ganze hergegeben hat für die Untersuchungen. Wie gesagt, ein langer Artikel, lest ihn euch durch. Ich fand das mega spannend und ein würdiger letzter Artikel für heute. Vielen, vielen Dank, meine Lieben, fürs Zuhören im Podcast, fürs Zuschauen hier im Video. Ich hoffe, es war was Spannendes für euch dabei. Daher mein Appell wie immer, lasst es mich unten wissen, was ihr am besten, spannendsten, tollsten fandet. Und damit entlasse ich euch für heute. Vielen, vielen Dank und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut!